herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. 6 Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Dritte Staffel der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Es folgt jetzt Episode 29. Auf ein neues. Nichts ist so vergänglich wie ein Fußballspiel von gestern. So beginnt dann Folge 1. Rückschau und Vorschau auf die Perspektiven des Profifußballs und eine persönliche Analyse zur Entwicklung der sogenannten Fanszenen. Es geht um die gesellschaftliche Spaltung der Fans durch den Opportunismus der Macher des Profifußballs. Es gab Zeiten, da waren nur die gegnerischen Fans die Gegner. Nun sind es sogar die Fans der gleichen Teams, die sich gegenseitig kategorisieren in Komfortfans, Erfolgsfans, echte Fans, Ultras. Die sogenannten imaginären echten Fans sind doch nur noch Staffage für die Vermarktungsstrategien. Folge 2 ist dann betitelt Millennium, das Designer-Turbo-Jahrtausend. Auf die nächsten 1000 Jahre. In das neue Jahrtausend mit Tausenden am Kröpke in Hannover hineingefeiert. Und ich ging genauso optimistisch in dieses neue Jahrtausend wie 1000 Jahre zuvor Kaiser Otto III. Aber ganz schnell war man schon wieder im Alltag. Neue Geschäftsangebote von Firmen aus dem Bereich Automotive, die aber wegen der stringenten Vorgaben und des Risikos nicht angenommen wurden. Und auch der Fußball war im neuen Jahrtausend angekommen, ohne dieses aber wirklich so wahrzunehmen. In Folge 3 heißt es dann, stell dir vor, es ist Expo und kaum einer geht hin. Nun begann die Expo 2000 in Hannover und es begann mit überhöhten Eintrittspreisen und einer grundlegend falschen Marketingstrategie. Und so kamen statt der prognostizierten 40 Millionen Besucher nur 18,1 Millionen. Die Stadt Hannover und auch Hannover 96 blieben provinziell und dieses unterstreichen dann auch die Zitate über Hannover von Georg Christoph Lichtenberg, Theodor Lessing, Harald Schmidt und auch aus der TV-Serie Stromberg. Hannover, Stadt und Profifußballclub haben einmal wieder Marketing- und Image-technisch alles in den Sand gesetzt, was man nur in den Sand setzen konnte. Also weiter nichts Neues. Etwas Neues gibt es aber nun hier im Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Nämlich einen Relaunch des Intros und des Outros. Deshalb einfach wieder reinhören und viel Spaß dabei.
Auf ein neues. Nichts ist so vergänglich wie ein Fußballspiel von gestern.
Das neue Millennium sollte nun auch für den Fußball ein neues Zeitalter bringen. Jedenfalls so, wie ich mir das für mich vorgestellt hatte. Ich dürfte nun bereits 36 Jahre mit der Bundesliga, dem Profifußball und Hannover 96 verbringen. Es waren für mich persönlich recht spannende, erlebnisreiche, ereignisreiche und durchaus auch erfolgreiche Jahre, wenn da nur der Fußball nicht gewesen wäre. Ich kann nämlich nicht behaupten, dass der Profifußball aufgrund meiner recht ambitionierten Ansprüche meine Bedürfnisse bisher je ausreichend befriedigt hat. Die Bundesliga erreichte zwar sportlich teilweise durchaus ein passables Niveau und auch einige Erfolge auf europäischer Ebene. Wirtschaftlich und vor allem unternehmerisch war es aber bei weitem noch nicht das, was ich erwartet hatte vom Profifußball. Dafür entwickelte sich aber etwas weiter, was mir ebenfalls den wirklichen Spaß am Fußball nicht zurückbrachte. Das war die sogenannte organisierte Fanszene. Auch wenn der Fußball selbst sich noch immer nicht zu einem Business nach meinem Verständnis entwickeln konnte, so wurden die Protagonisten, sowohl auf dem Rasen als auch Staff und die Handlanger im Hintergrund immer abgehobener, selbstherrlicher und narzisstischer, und so spaltete dieser Fußball inzwischen immer mehr, als er als Sport gegenüber seiner soziokulturellen und gesellschaftlichen Bedeutung es tun sollte. Eigentlich sollte er vereinen, die Menschen zusammenbringen zum gemeinsamen Erleben eines Unterhaltungsevents. Ich spreche hier ja nicht von zwei Lagern von gegnerischen Fans, sondern von den Fans eines eigenen Clubs. Es waren allein schon die verschiedenen Ansichten, wie Erfolg generiert werden sollte. Für die einen kann so etwas nur aus der Tradition entstehen, für die anderen nur durch wirtschaftliche Erfolge, und wieder andere hatten dazu dann keine eigene Meinung, sondern passten ihre Meinung immer so an, wie es die Funktionäre gerade der jeweiligen Situation und Regularienauslegung entsprechend opportunistisch kommunizierten. Aber was bleibt wirklich für die Fans dieses Sports also übrig, als sich immer wieder mit den Gegebenheiten zu engagieren? Und so beklagte sich die der Tradition nachhängende Seite, dass vermehrt Fans als passive Begleiter des Sports, als Adressaten des Produkts Profifußball gehandelt werden. Sie sollen ihn konsumieren, finanzieren, seine Entwicklung zum Produkt stillschweigend hinnehmen und ihm gleichwohl die hohe gesellschaftliche Bedeutung verleihen, die der Profifußball eigentlich noch haben sollte. Martin Kind, der ehemalige Präsident von Hannover 96 und Geschäftsführer der kommerziellen Fußballabteilung, hat zu den Fans sicherlich eine weniger emotionale und eher pragmatische Einstellung. So erklärte er am 12.12.2013 auf einer Veranstaltung auf Nachfrage des Moderators Werner Hansch, dass die Fans wirtschaftlich eigentlich nicht gebraucht würden, auch wenn er diese Aussage dadurch relativierte, dass er feststellte, dass die Fans ja die Stimmung machen und die Merchandising-Artikel kaufen würden. Ein durchaus wesentlicher Grund für die Attraktivität von Fußball und zugleich auch ein Grund für die ökonomische Ergiebigkeit liegt in dem spezifischen High-Involvement-Charakter. Insbesondere sollte Fußball dabei einen Daseinsbereich außerhalb des Alltags verkörpern. Und hier treffen dann auch die Emotionen auf die Ökonomie. Die kollektiven Emotionen bei Fußballspielen, insbesondere im Profibereich, stellen für Marketing-Events einen zentralen Erfolgsfaktor dar, wenn es darum geht, potenziellen Kunden Produkte möglichst erlebnisorientiert zu vermitteln. Man musste daher auch immer mehr konstatieren, dass die Emotionen der Fans eigentlich nicht mehr nur unbedingt für das sportliche Geschehen gebraucht werden, sondern vielmehr als emotionale Begleitung des Marketingproduktes, insbesondere für die TV-Übertragungen, gebraucht werden. Die Fans sind inzwischen fast überwiegend nur noch Staffage und Konsumenten, so wie es Martin Kind eben auch sieht. Wer ist also nun eigentlich auf dem ganzen Weg auf der Strecke geblieben? Die schweigende Mehrheit, die Unterwürfigen, die Anpassungsfähigen, also die Mehrheit oder die Minderheit, die manipulierbar ist und die sich der Heuchelei und dem Opportunismus der sogenannten Macher unterworfen hat, die Söldnermentalität als Vereinstreue interpretiert. Wie ich jedenfalls über die Zeitschiene feststellte, fand unter den Anhängern eben inzwischen eine Spaltung statt, die gerade auch der Opportunismus der Verantwortlichen befördert hat. Es gibt den eigentlichen Fan nicht mehr, den Fan jeden Alters, der einmal mit allen anderen, egal welchen sozialen Status sie hatten, zusammen auf den Stehtraversen gestanden hat. Es ist dem Profifußball nie gelungen, eine eigene Authentizität zu schaffen und die Fans als Gesamtheit mitzunehmen. Statt zu vereinen, hat das Business gespalten in Komfortfans, die in ihren Logen und Business-Seats nicht das Spiel interessiert, sondern die Networking betreiben. Sogenannte Erfolgsfans, die meinen, Fußball als Marke und als Produkt, für das man bezahlt, müsse als Unterhaltungsfaktor auch Erfolge bringen, also die Kategorie, zu der ich mich selbst zähle. In die Art Fans, die nicht den Fußball selbst meinen, sondern das Ausleben ihres Aggressionspotenzials, und in die Fans, vielleicht sogar die überwiegende Mehrheit, die immer noch meinen, dieser Fußball wäre der echte Fußball. Letzte Kategorie ist auch die, die als anpassungsfähige Masse die Kriterien der wertschöpfenden Stakeholder bereitwillig und unkritisch erfüllen, nämlich ohne zu hinterfragen dem Fußball folgen, alles, was die sogenannten Sponsoren anbieten, zu konsumieren und markentreu bleiben. Eine solche absurde Spaltung der Fans gibt es auch nur im Profifußball. Dieser hatte für mich bereits im letzten Jahrtausend seine Authentizität und Identität als Sport- und Entertainment-Business verloren. Es war letztlich nur noch ein Gebilde aus Lizenzregularien, Satzungen und Statuten, die im Wesentlichen aber nicht der Spielordnung dienen, sondern vollumfänglich die unternehmerische Freiheit der Profifußballunternehmen einschränken und behindern. Da gibt es zum Beispiel
Durchführungsbestimmungen für den Einsatz technischer Hilfsmittel und elektronischer Kommunikation in der technischen Zone sowie die erforderliche Stadioninfrastruktur, Spielanalyse bei Bundesspielen des DFL, Vermarktungsrechte im Bereich Sponsoring und Sonderwerbeformen, Vermarktungsrechte im Bereich Merchandising, Verteilung von Einnahmen aus der Verwertung kommerzieller Rechte.
Und das ergibt dann solche Regelungen, wie zum Beispiel:
Jährlich bis spätestens zum 30. Juni muss der Club unter Verwendung der entsprechenden Vordrucke der DFL GmbH jeweils ein Exemplar sämtlicher für die folgende Spielzeit bestimmten Haupt- und Ersatzspielkleidungen für Spieler und Torhüter, jeweils bestehend aus Trikothose und Stutzen, in der finalen Gestaltung und vollständig beflockt zur Zulassung vorlegen, § 7 LO. Die Zulassung einer zweiten und dritten Ersatzspielkleidung ist möglich, für die Torhüter kann auch eine vierte Ersatzspielkleidung zugelassen werden.
Und das sind noch sogar vielleicht die harmlosesten Regularien. Okay, entspricht alles natürlich der sprichwörtlichen deutschen Regulierungswut. Hier noch ein Beispiel, wie dann noch Regularien reguliert werden.
Es gibt Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten. Diese werden dann reguliert durch die Hinweise und Erläuterungen zu den Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten.
Nun ja, Profifußball findet dann auch mehr seine Entfaltung in juristischer Spitzfindigkeit als in unternehmerischer Freiheit. Deshalb konnte ich dieses Business auch nicht mehr wirklich ernst nehmen und mir war immer mehr der Glaube abhanden gekommen, dass daraus noch einmal echte Wirtschaftsunternehmen entstehen könnten, so wie ich es gerne für die Entwicklung eines freien Wettbewerbs gesehen hätte. Eben ein Wettbewerb auf sportlicher und wirtschaftlicher Ebene. Aber diese Entwicklung brachte allenfalls einen Club allein an die Spitze, der im letzten Millennium eigentlich wirtschaftlich fast alles richtig gemacht hatte und somit Weichen in eine Zukunft gestellt hatte, von der anderen noch meilenweit entfernt waren und aufgrund der restriktiven Strukturen in Bezug auf Investments und Beteiligungen diese wohl auch kaum mehr erreichen können. Wie sich Misserfolg dann real gestaltete, zeigt sich abermals mit der Causa Hannover 96. Eine von Unternehmern getragene Kapitalgesellschaft, die es nie schaffte, ein Unternehmen zu werden. Es gab so auch den verzweifelten Versuch eines Unternehmers, hier sogar gegen die Regularien, die ja eigentlich auch gegen EU-Recht hinsichtlich der Investitionsfreiheit verstoßen, zu klagen. Alles großformatig angekündigt und dann aber sich dem System ergeben. Das ist offensichtlich das Unternehmertum im Profifußball. Es sind diese vielen Puzzleteile, die aber alle nicht zusammenpassen, weil die Stanzungen keine synchronen Formen haben, die mich den Glauben an nachhaltigen Erfolg sportlich und wirtschaftlich für Hannover 96 und damit aber auch für den Profifußball schlechthin immer mehr haben verlieren lassen. Das neue Millennium sollte aber trotzdem für mich persönlich noch einige Höhepunkte und Erfolge bereithalten. Und zwar etwas Spannendes, etwas zum Spielen und etwas zum Erleben, also drei Dinge wie aus einem Überraschungsei.
Millennium. das Designer Turbo Jahrtausend, auf die nächsten 1000 Jahre.
Die Silvesternacht 1999 verbrachten Gina und ich in der City von Hannover, am Kröpke. Dieses einmalige Ereignis wollten wir mit sehr vielen Menschen zusammen erleben, den Wechsel in ein neues Jahrtausend. Es gab natürlich sehr viel, was man mit diesem Ereignis assoziierte, insbesondere die Fragen, sind wir privilegiert, dass wir das erleben dürfen, was haben sich die Menschen damals beim ersten Jahrtausendwechsel wohl vom neuen Jahrtausend erhofft, haben die denn überhaupt mitbekommen? Dem deutschen König und Kaiser Otto III. Wird bescheinigt, aus all seinen politischen Plänen im Sommer und Herbst 999 spreche nicht Angst vor dem Abschied des alten Jahrtausends, sondern Unternehmungsgeist für das Neue. Genau mit dieser Einstellung wollte ich auch das neue Jahrtausend begrüßen. Nun gingen im Vorfeld des Jahrtausendwechsels zwar Chaosbefürchtungen, wie der sogenannte Millennium Bug, also Komplikationen mit Datumsumstellungen in Computersystemen um, aber ein befürchteter Zusammenbruch weltweiter Computernetze blieb aus. Wir waren dort am Kröpke mit einer Flasche Sekt im Rucksack und mit sehr vielen Menschen versammelt und warteten auf 24 Uhr. Überall waren Buden mit Getränken und Glühweinstände aufgebaut. Es war eine ganz ausgelassene Stimmung und ein buntes Treiben dort im Freien. Das Wetter spielte auch mit, es war nicht allzu kalt und trocken. Auf einer Bühne gab es Live-Musik. Es herrschte pure Zuversicht und Optimismus. 5 Jahrzehntwechsel hatte ich ja schon erlebt. Nun also wartete ich hier nicht nur auf den 6. Jahrzehntwechsel, und nicht nur auf den 1. Jahrhundertwechsel, nein eben auch auf einen Jahrtausendwechsel. Und dann war es soweit, das neue Jahrtausend wurde eingezählt. Tausende Stimmen zählten den Countdown runter. Dann brandete der Jubel auf und mit einem ohrenbetäubenden Hallo wurde das Jahr 2000 begrüßt. Wildfremde Menschen lagen sich in den Armen und beglückwünschten sich gegenseitig. Mir lief ein Schauer über den Rücken, nun war es soweit, wir begrüßten tatsächlich ein neues Jahrtausend. Und nun lag die weitere Hoffnung in dem, was das neue Jahrtausend bringen wird. Ich sah diesem Jahrtausend mit der Zuversicht Kaiser Otto III. Entgegen, nämlich wie dieser auch bereits vor nunmehr 1000 Jahren mit Unternehmungsgeist das Ganze anzugehen. Die Feierlichkeiten am Kröpke dauerten noch eine ganze Weile bis weit in den Morgen des neuen Millenniums hinein. Ich war aber dann gegen Mittag wieder so weit fit, dass ich mir traditionell das Neujahrsskispringen aus Garmisch-Partenkirchen anschauen konnte. Ohne dieses Ereignis gab es für mich kein neues Jahr. Und der erste Sieger eines Skispringens im neuen Jahrtausend war Andi Wiedhölzl aus Österreich. Seit 1960, als wir zu Hause in Lüneburg damals unseren ersten Fernseher bekamen, habe ich kaum ein Neujahrsspringen verpasst. Auch so eine Tradition aus dem alten Jahrtausend. Und ebenso eine Wehmut an die Kindheit im Harz, wo ich mit Walter unseren Idolen Toni Brutscher, Max Bolkart und Heinz Hauser, die ich 1957 bei den deutschen nordischen Skimeisterschaften in Altenau mit meinem Vater als 10-Jähriger zusammen mit 20.000 Zuschauern noch selbst live erleben dürfte, nacheiferten. Übrigens, auf der Gedenktafel an der längst abgerissenen großen Schanze im Schultal in Altenau ist auch mein Freund Walter mit Bild beim Sprung verewigt als letzter deutscher Skisprungmeister aus dem Harz und berühmtester heimischer Springer. Alles begann gigantisch. Die CeBIT 2000 stellte mit 750.000 Besuchern einen neuen Rekord auf. Die Expo 2000 mit prognostizierten 40 Millionen Besuchern stand als weltweites Ereignis vor der Tür. Und auch geschäftlich ging es weiter. Im administrativen Bereich hatte ich auch inzwischen weiter aufgestockt, sowohl personell als auch in der digitalen Infrastruktur. Anfang 2000 kam ein neues Projekt für das Geschäftsfeld 3 Wettbreak hinzu. Für meine ehemalige Osnabrücker Firma übernahm ich die Organisation der Just-in-Time-Transporte im Nachtsprung zwischen einem Automobilhersteller in Stuttgart und Sindelfingen und einer Automobilfirma in Osnabrück, wo eine Spezialedition produziert wurde. Dazu waren rund um die Uhr 3 LKW im Einsatz. Der Lenkzeitoptimierungspunkt war Wetzlar, etwa auf halber Strecke. Dort waren 7 Fahrer angestellt, die im wöchentlichen Wechsel je einmal den Abschnitt nach Stuttgart oder nach Osnabrück fuhren. Alles problemlos in einer Schicht zu schaffen, so dass alle Fahrer eine geregelte Arbeitszeit hatten und jeweils ihre Ruhezeit am Heimatort verbringen konnten. Weiter stand mal wieder die Frage im Raum, wie weit soll ich persönlich ins Risiko gehen und was will ich für mich persönlich geschäftlich noch erreichen? Ich hatte wieder 2 sehr große Projektanfragen von Konzernen, die in meinem Geschäftsmodell durchaus logistisches Optimierungspotenzial für ihre eigenen Logistikprozesse sahen. Beide Firmen kamen aus dem Bereich Automotiv und waren in Salzgitter und Gifhorn ansässig und somit unter anderem für VW tätig. Es ging dabei um Prozesse der Komponentenfertigung und Just-in-Sequenz-Produktion. Eigentlich schon sehr ambitionierte und herausfordernde logistische Projekte. Der personelle Umfang lag in etwa bei 50 bis 80 Mitarbeitern. Nun muss man grundsätzlich keine Probleme sehen, wo keine sein sollten, aber es gab einige Eckpunkte bei diesen Projekten, die mich tief in mich gehen ließen. Da waren zum einen sehr große Investitionen in IT-Infrastruktur. Dann waren die Laufzeiten der angebotenen Verträge, neben anderen Vertragsklauseln, mit jeweils 2 Jahren bei automatischer Verlängerung um jeweils 1 Jahr überhaupt nicht angemessen zu den zu tätigen Investitionssummen. Zudem bestand noch die Ungewissheit, dass die Zulieferer selbst in Abhängigkeit zu VW und deren Bedingungen standen, die sich ohne ausreichenden zeitlichen Vorlauf jederzeit ändern konnten. Alles irgendwie Voraussetzungen, die mich vor Jahren schon einmal sehr gute Umsatzoptionen haben ablehnen lassen. Trotzdem habe ich zunächst bei meiner Hausbank einmal wegen der Investitionskredite, auch der KfW, nachgefragt. Die waren durchaus zu bekommen, allerdings zu Konditionen, die schon von vornherein, aufgrund der vorgegebenen Vertragslaufzeiten, kaum Spielraum ließen. Für mich persönlich stand weiterhin meine weitere Lebensplanung im Vordergrund, und die sah für mich vor, dass ich mich in maximal 10 Jahren in den Ruhestand verabschieden will, ohne bis dahin finanzielles Harakiri zu begehen. Ferner wollte ich im überschaubaren Rahmen mein Aus- und Einkommen für mich persönlich erwirtschaften und meinen Mitarbeitern ein wirtschaftlich sicheres Umfeld bieten. Darüber hinaus hatte ich keine Ambitionen mehr, als Unternehmer des Jahres irgendwo in die Annalen einzugehen. Dafür hatte ich in meiner beruflichen Vergangenheit bereits sehr viele Visionen entwickelt, die meistens nur mitleidig belächelt wurden, sich aber in späteren Perioden durchaus als Teillösungen für heraufziehende strukturelle und kommerzielle Problemstellungen, wie zum Beispiel das aktuelle Kraftfahrerproblem, diverse logistische Anwendungen und auch im Profifußball mögliche frühzeitige Wertschöpfende-Ansätze, herauskristallisierten. Und so hatte ich zwar dann weiter mit den Automotivfirmen über andere Vertragskonditionen, insbesondere über Laufzeiten nicht unter 5 Jahren verhandelt, aber da war kein Durchbruch zu erzielen. Damit hatte ich wieder einmal ein Umsatzvolumen im mittleren 7-stelligen Bereich ausgeschlagen. Trotzdem erwirtschaftete ich aber mit meinen anderen Projekten durchaus eine sehr gute Wertschöpfung, so dass solche inkulanten Projekte grundsätzlich kein Verlust waren. Im Gegenteil, sie schafften mir meine Freiräume für mein Lebensmotto, denn, wie schon mehrfach erwähnt, sah ich den Sinn meines Lebens nicht darin, meinen Brain mit Problemen vollzustopfen, sondern den frei zu halten für die Ideen, wie ich mein Leben lebenswert gestalten kann. Ich weiß, das klingt nun für jeden Nerd, jeden Vollblutunternehmer, jeden, der mit sich selbst nicht viel anfangen kann, als sein Business 24/7 abzurackern, nicht gerade ökonomisch patriotisch, aber mein Leben im vorhergehenden Jahrtausend war ja auch bereits ein anderes als diese üblichen spießigen, erzkonservativen, karrierefixierten Lebensbiografien. Ich möchte das aber hier bei weitem nicht negativieren, denn diese Leute werden selbstverständlich gebraucht, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Und so ging es auch im Fußball weiter. Ich war nun wieder regelmäßig Gast auf der Osttribüne und war ebenfalls bester Hoffnung, dass die wirtschaftliche Konsolidierung und vor allem die Kommerzialisierung bei Hannover 96 jetzt fortschreitet. Aber so richtig rund lief es immer noch nicht. Die Saison 1999/2000 beendete man auf einen enttäuschenden 10. Tabellenplatz. Wieder nichts mit Aufstieg, und das im Expo-Jahr. Dafür wurde in der ersten Bundesliga der FC Bayern München nunmehr zum insgesamt 16. Mal bereits deutscher Fußballmeister. Anders als in der Vorsaison, als Bayern mit 15 Punkten Vorsprung Meister wurde, blieb es diesmal bis zum letzten Spieltag spannend. Bayer Leverkusen hatte sogar 3 Punkte Vorsprung, als es zum letzten Auswärtsspiel in die Münchner Vorstadt zur Spielvereinigung Unterhaching in den Sportpark ging. Die Bayern traten wenige Kilometer weiter im Olympiastadion gegen Werder Bremen an, hatten 3 Punkte weniger, aber 3 Tore plus. Leverkusen reichte also bereits ein Unentschieden. Durch ein Eigentor von Ballack und ein Tor von Michael Oberleitner verloren die Leverkusener allerdings dieses Spiel, während der FC Bayern die Bremer mit 3:1 schlug. Somit stand der erste Millennium-Meister fest. Bemerkenswert waren in der Saison noch die 4 Platzverweise gegen den SSV Ulm im Spiel gegen Hansa Rostock. Nun muss ich konstatieren, dass die Millennium-Euphorie relativ schnell verflogen war. Das Jahr 2000 war schnell zur Tagesordnung übergegangen. Kaum jemand erwähnte noch das neue Jahrtausend. Niemand hegte noch Ambitionen, hieraus etwas Besonderes zu machen, außer die Macher der Expo 2000.
Stell dir vor, es ist Expo und kaum einer geht hin.
In Hannover erscheint vieles immer mehr als es ist. So auch die Expo 2000. Diese wurde am 1. Juni 2000 durch den damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau eröffnet und dauerte bis zum 31. Oktober 2000. Wie bereits erwähnt, rechnete man mit über 40 Millionen Besuchern aus aller Welt. Bereits im Vorfeld zeichnete sich aber ab, dass diese Zahl wohl nie und nimmer erreicht werden wird. Daher wurden von 6.000 Schülern und Studenten, die vom Personaldienstleister Adecco als Mitarbeiter für die Expo rekrutiert worden waren, 5.000 innerhalb von wenigen Tagen vertragsgemäß wieder gekündigt. Das war für mich insofern bemerkenswert, da ich mich mit meinem Unternehmen vorher auch an einer Teilausschreibung für Personaldienstleistungen während der Expo beworben hatte, aber, und nun wieder einmal Gott sei Dank, nicht berücksichtigt wurde. Neben dem wohl absehbaren Reinfall mit der Auslastung für das Hotel, wenn es denn geklappt hätte, wäre das der zweite kommerzielle Schaden gewesen, den ich mir mit der Expo eingefahren hätte. So kann ich sagen, dass es für mich monetäres Glück war, dass ich nicht mittel- und unmittelbar mit der Expo zu tun hatte. Da die USA ihre Teilnahme im April 2000 absagten, da der Kongress eine staatliche Finanzierung abgelehnt hatte und nicht ausreichend Sponsorengelder zusammengekommen waren, fehlte natürlich von Anfang an ein besucherstarkes Teilnehmerland. Dann kam hinzu, dass wegen der allgemein als hoch empfundenen Eintrittspreise der Kartenverkauf zunächst aber nur sehr schleppend anlief. Wegen der anfangs unbefriedigenden Besucherzahlen begann die Expo-Gesellschaft, nach einigen Wochen Spezialtickets auszugeben. Sie kosteten zuerst 10 Deutsche Mark und später 15 Deutsche Mark, waren erst ab 18 Uhr gültig und führten zu höheren Besucherzahlen. An manchen Tagen waren zu Stoßzeiten mehrere Stunden Wartezeit in Kauf zu nehmen. Insgesamt kamen aber nur rund 18,1 Millionen Besucher und damit weniger als die Hälfte der kalkulierten 40 Millionen. Die Expo wurde von Anfang an für ihre hohen Preise kritisiert. Eine Tageskarte für eine erwachsene Person kostete 69 D-Mark. Eine Schülergruppenkarte 29 D-Mark. Auf dem Gelände verlangten gastronomische Einrichtungen und Merchandise-Shops teilweise horrende Preise. So kostete eine Bratwurst am Eröffnungstag 9,50 Mark. Durch die Berichterstattung darüber wurde dann der Preis auf 4 bis 5 D-Mark gesenkt. Als ein Grund für die enttäuschende Besucherresonanz wird neben den hohen Preisen ein unzureichendes Marketingkonzept genannt. Es gelang nicht, der Expo ein klares Konzept zu geben und dieses sowie die Bedeutung als nationaler Event in der Bevölkerung zu verankern. Und in meiner persönlichen Analyse sah ich darin sogar ein grundsätzliches Problem, was Hannover hatte und hat. Früher hatte Hannover einmal einen Stadtimagepfleger, aber danach gab und gibt es niemanden mehr in Hannover, der der Stadt ein professionelles Marketingprofil geben konnte oder will. Und das trifft nicht nur auf die Stadt selbst zu, sondern ebenso auf den Profifußballclub, der weiterhin zunächst in der zweiten Bundesliga hindümpelte. Hannover war und ist provinziell, was insgesamt ja nicht negativ sein sollte, wenn man mit einem intelligenten und kreativen Konzept dieses vermarkten könnte. Allein aber die Zwitterstellung zwischen der Provinz auf der einen Seite und der Weltstadt mit den weltgrößten Leitmessen, schafft schon eine Art Verwirrung. Die FAZ hat schon viel über das Image von Hannover geschrieben, so auch im Juli 2010, wo man über Hannover feststellte.
Es gibt wohl keine Stadt in Deutschland, über die ein derart schlimmes Image im Umlauf ist wie über Hannover. Sie gilt als provinziell, spießig, langweilig und hässlich, und das sind noch die netteren Beschreibungen.
Aber es gibt noch weitere Meinungen über Hannover. Der Physiker Georg Christoph Lichtenberg hat über Hannover gesagt:
Kein so übler Ort bei schlechtem Wetter.
Theodor Lessing hielt Hannover für ein
Paradies jeder Mittelmäßigkeit.
Der Kabarettist Harald Schmidt sah Hannover so:
Hannover liegt nicht am Arsch der Welt, man kann ihn von dort aus aber sehr gut sehen.
Und in der TV-Serie Stromberg hieß es einmal:
Stromberg ist irgendwie wie Hannover. Wenn man aus New York kommt, ist es natürlich scheiße, aber wenn man aus Botswana kommt, ist es gar nicht so schlecht.
Und Harald Schmidt äußerte sich später, als Hannover als Spielort für die Fußball-WM 2006 feststand, noch einmal:
WM in Hannover ist sowas wie Expo, nur mit Besuchern.
Wie gesagt, alles was über die Stadt gesagt wurde, trifft für mich auch auf Hannover 96 zu. Das Image dieses Clubs korrespondiert 1:1 mit dem der Stadt. Eigentlich marketingtechnisch die besten Voraussetzungen, um da was Kreatives daraus zu machen, aber es ist und bleibt so, es fehlt der Mut, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Bei der Stadt Hannover war es jahrzehntelang der ewige Oberbürgermeister, der, mit dem ich mit meinem Vater gemeinsam oft den Weg zusammen zum OSV gegangen bin. Ein lieber netter und höflicher Kerl, aber zu sehr in den Strukturen verwachsen. Ihm verdanken wir zwar in Hannover die Expo 2000, aber auch mit das Image. Und genau so sieht es bisher bei Hannover 96 aus. Man hat sich zwar einen kommerziellen Mantel verpasst, aber kein kommerzielles Image. Dort sind zwar Unternehmer als Gesellschafter am Werk, aber von einem wirtschaftlichen Unternehmen kann man nun bisher wirklich noch nicht sprechen. Die Marke der Stadt muss sich im Markenkern des Clubs wiederfinden und umgekehrt. Grundsätzlich ist das wohl auch so, aber leider mit negativen Vorzeichen. Nicht das Positive tritt hervor, sondern allenfalls das Negative. Und so konnte Hannover auch nicht die hohen Erwartungen erfüllen, die man sich mit den Besucherzahlen für die Expo 2000 selbst gesetzt hatte. Die Kosten der Expo beliefen sich auf 3,5 Milliarden D-Mark. In die Finanzierung waren der Bund, das Land Niedersachsen, der Landkreis und die Stadt Hannover sowie die Beteiligungsgesellschaft der deutschen Wirtschaft eingebunden. Die Einnahmen der Expo betrugen 2,4 Milliarden D-Mark. Somit verblieb ein direkter Verlust der Veranstaltung von 1,1 Milliarden D-Mark. Was nun aber diese Expo zunächst für Hannover ausmachte, war die neue Infrastruktur. So zum Beispiel der neue Messebahnhof in Laatzen. Zum Beginn der Expo verkehrten täglich 120 zusätzliche Züge der Deutschen Bahn unter der Gattung Expo Express zum Bahnhof Hannover Messe Laatzen. Zusätzlich hielten alle regulären Fernzüge am Messebahnhof. Zu der schienengebundenen Infrastruktur gehörte auch das zur Expo eingeführte S-Bahn-Netz in und um Hannover. Ebenso der Ausbau der Autobahnen und Schnellstraßen und ein innovatives Verkehrsleitsystem. Alles dann auch nachhaltige Investitionen. Ich war mit Gina auch zwei- oder dreimal dort auf dem Gelände mit der Abendkarte. Es war schon sehr interessant, vor allem dort die anderen Kulturen kennenzulernen, wobei wir vom Essen der gegrillten Heuschrecken dann doch Abstand nahmen. Es gab viel Wissenswertes zu den Themen Technik und Zukunft zu bestaunen. Was mir aber fehlte, war so ein Wow-Effekt. Es präsentierte sich alles so gleichförmig und so themenkonform, so durchstrukturiert, so dass ich persönlich kaum was Nachhaltiges als Erlebnis mitgenommen habe. Interessant ja, aber bleibend in der Erinnerung, nein. Und ich glaube, viele Besucher sind dann auch etwas ratlos zurückgeblieben, so dass auch der Nachhall der Expo 2000 sehr schnell abebbte. Viele haben das in dem Sommer einfach als Event wahrgenommen, eine Großveranstaltung, die etwas Abwechslung bietet. Für mich war es jedenfalls so etwas. International wurde die Expo 2000 und insbesondere Hannover kaum registriert. Ich habe das später auf meinen weiteren Reisen dann jedenfalls so wahrgenommen. Niemand hatte irgendwo auf der Welt eigentlich je davon gehört, geschweige denn kannte Hannover, es sei denn, er war mal als Messegast hier. Obwohl es die erste Weltausstellung nach 8 Jahren war und die erste in Deutschland, blieb Hannover nicht so zurück wie zum Beispiel die Weltausstellungen in Brüssel 1958, Montreal 1967 oder Paris 1900. Nun muss ich ja auch erwähnen, da ja, wie gesagt, unser Büro in unmittelbarer Nähe zum Expo- und Messegelände lag, ich auch befürchtet hatte, dass es Probleme bei der Anfahrt und Abfahrt zum und vom Büro geben wird. Aber ganz das Gegenteil war der Fall. Durch die ausbleibenden Besucherströme, aber dem trotzdem eingesetzten Verkehrsleitsystem bin ich von zu Hause bis ins Büro so schnell wie sonst nie gekommen.
Freunde des Longdrinks, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.